Deutschlandfunk. Sport.
Es gibt kaum einen Fußballfunktionär in Deutschland, der in den vergangenen fast 20 Jahren einflussreicher war als Oliver Bierhoff. 1996 wurde er noch als Spieler Europameister. Insgesamt 4 Turniere als Spieler und deren 10 als Verantwortlicher hat er danach mit dem DFB erlebt. Nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Katar trennten sich aber die Wege. Bei der Europameisterschaft in diesem Sommer bleibt ihm also erstmals seit Jahren nur die Beobachterrolle. Im Interview mit Matthias Friebe erzählt er, wie er diese EM als Zuschauer erlebt.
Haben Sie Entzugserscheinungen, wenn Sie auf der Tribüne sitzen?
Ich habe mich eigentlich auch darauf gefreut, das Ganze mal so von außen zu sehen. Und natürlich ist die Anspannung dann auch eine andere. Aber ich habe, muss ich auch ehrlich zugeben, diese Anspannung bei den anderen Turnieren immer sehr gemocht. Das war eigentlich immer wieder auch ein Highlight für uns, auch gerade bei der Nationalmannschaft, wenn du weißt, es kommt die große Zeit. Jetzt hat man Zeit, auch mit den Spielern zu arbeiten. Man verbringt praktisch, wir waren ja bis 2018 bei jedem Turnier bis zum Ende dabei. Also letztendlich 6 Wochen, 24 Stunden mit dem Betreuerstab, mit den Trainern, arbeitet so am Ziel. Das war schon besonders toll und auch diese Spiele zu haben. Also Yogi habe ich ja noch beim Spiel getroffen und haben mal gesagt, ja, es ist jetzt schon eine Anspannung da sicherlich, aber die kommt ja erst richtig bei den richtigen K.O.-Spielen, ne? Wenn es dann richtig heiß wird. Und das waren eigentlich immer wunderschöne Momente.
Woran erinnern Sie sich denn an diesen Zeiten? Das sind ja wahrscheinlich auch Momente, wo Sie oder Wochen, wo Sie extrem unter Druck stehen. Also der Scheinwerfer könnte ja gar nicht größer sein, der dann auf der deutschen Mannschaft ist. Es wird ja jede kleinste Kleinigkeit berichtet. Alles ist irgendwie wichtig. Was ist das, was Ihnen hängen bleibt, was dann in so einer Zeit auch irgendwie schön war, an was Sie sich gerne zurückerinnern?
Ja, war alles schön. Ich meine, die WM 2006 war natürlich was ganz Besonderes, weil natürlich ein enormer Druck da war und man hat die WM im eigenen Lande gespielt. Ich glaube, es ist auch von dem, was drumherum passiert ist, nochmal was ganz anderes als jetzt diese Europameisterschaft hier 2024. Und was ich immer genossen habe, war auf der einen Seite auch so ein bisschen in dieser eigenen Blase zu sein, wo man voll fokussiert ist, wo man miteinander arbeitet, aber wo man auch ein bisschen Frieden hat von dem, was von draußen alles auf einen einströmt. Es waren natürlich, was mir immer bei jedem Turnier hängen geblieben ist, wie man gemerkt hat, was weiß ich, nach einem Spiel gewonnen, alle sind an dich rangerückt, ja, auch natürlich alle Verantwortlichen, und was machen wir toll, verlierst ein Spiel, alle rücken wieder weg. Also man spürt richtig diese Energien, diese Anspannung. Und das ist eigentlich schön, wenn du dann am Ende weißt, dass es eigentlich an dir liegt, oder besser gesagt auch an den Spielern, aber an dem, wie man das managt und macht, wie das läuft. Also das war eine sehr intensive Zeit, und was einfach toll war, dass wir ein sehr vertrauensvolles, tolles Team hatten mit Jürgen Klinsmann am Anfang, aber auch Yogi, Hansi, Andi Köpke, Markus Sorg. Und da haben wir dann erstens volles Vertrauen gehabt und dann also eine Wagenburg auch gebildet und das andere auch viel in schwierigsten Momenten viel gelacht. Also das ist immer auch ein Ratschlag, den ich jedem gebe, entdramatisiere. Und das kann man jetzt ja auch hinterher sagen, das sind ganz wichtige Momente, alle schauen drauf und man macht irgendeinen Spaß oder versucht die Situation natürlich aufzulockern, weil es hilft ja nicht, wenn du da als Verantwortlicher auch verkrampft an der Seite stehst.
Weil Sie das Wort gerade sagen, will ich mal nachfragen. Sie haben gesagt, Wagenburg mussten Sie aufbauen. Ist das wichtig bei so einem Turnier, dass man quasi die Mauer so hochzieht, dass man da nicht von allen möglichen getroffen werden kann in den 6 Wochen oder wie lange es ist?
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon 2006 waren wir sehr offen. Wir sind mitten nach Berlin gegangen. Also mit Wagenburg heißt jetzt nicht verstecken oder wegschließen. Aber du musst unabhängig vom Turnier, wenn du so wichtige Themen angehst, musst du in der Führung, in dem engsten Team, da musst du ganz verbunden sein, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, obwohl man vielleicht auch mal hier und da das Eck, aber nach außen hin musst du da wie eine einstehen. Und deswegen ist es wichtig, also und auch bei gewissen Dingen einfach deutlich machen, dass diese Gruppe die ist, die entscheidet und die dann eben auch die Dinge angeht. Weil natürlich gerade bei der Nationalmannschaft, das war eigentlich auch natürlich ein großer Anstrengung immer, da wollen natürlich alle dran ziehen. Ja, das sieht man jetzt ja gerade beim Turnier. Ja, das fängt natürlich von den internen Menschen an, die irgendwo bei der Mannschaft sein wollen, die dort mitwirken wollen, von den Medien über die Politiker, über die Fans, über wie auch immer. Also es gibt die FIFA, UEFA, jeder will irgendetwas von der Mannschaft. Und ich habe mich da schon so ein bisschen als jemand gesehen, der versucht, genau diese Wagenburg zu verteidigen, ja, und zu sagen, wir sind zwar locker, aber es ist einfach wichtig, dass wir diesen Raum schützen und entsprechend dann eben auch gerade in den Momenten, wo man fokussiert sein muss, nicht abgelenkt sein darf, dann eben auch geschützt ist.
Das heißt, es war Ihre Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Ablenkung oder möglichst wenig Stress von außen reingetragen wird und alle sozusagen immer fokussiert auf den nächsten Punkt weitergehen konnten.
Also ich sage mal, die wichtigste Aufgabe bei mir beim Turnier war, dass ich eigentlich nur beobachtet habe und geschaut habe, dass keine Brände entstehen. Man muss sich das mal vorstellen, 6 Wochen, 24 Stunden, 50, 60 Personen, alle mit ihrem Ego, alle mit ihrer Persönlichkeit, denn wir haben ja auch bei den Betreuerstäben, haben wir ja auch in jedem Bereich Experten, die dann auch wieder Persönlichkeiten sind. Da hakt es natürlich mal. Und natürlich auch innerhalb der Mannschaft, wenn das erste Spiel beginnt, merkt man natürlich, da fängt jetzt ein bisschen Gerangel an. Jeder sieht, wo bleibe ich stehen, habe ich die Möglichkeit zu spielen oder nicht. Und für mich war immer wichtig, neben dem Trainer, der die technischen Dinge macht, einfach diese Dinge auszugleichen, indem ich entweder den Trainer aufmerksam gemacht habe oder indem ich mit den Leuten gesprochen habe oder indem ich gesehen habe, da entstehen Konflikte, das versuche ich vorher abzubügeln, dass man schon mal intern keine Unruhe hat. Und da muss man natürlich noch sehen, dass von außen das Ganze, man kann sich ja nicht wegschließen und will sich auch nicht wegschließen, dass es trotzdem irgendwo kanalisiert wird. Weil wenn wir da die Türen offen gemacht hätten, hätten unsere Partner, die ja alles gerne machen wollen, rund um die Uhr uns benutzt, die Medien hätten ständig Anfragen gehabt, man hätte Fanaktionen gemacht und dann geht natürlich schnell dieser Fokus weg. Also das waren eigentlich die beiden Hauptaufgaben.
Jetzt haben Sie diesen Druck bei dem Turnier nicht. Sie sitzen zum ersten Mal quasi als Zuschauer auf der Tribüne. Wie ist das für Sie? Ist das komisch, ungewohnt? Wie erleben Sie das, wenn Sie jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz in Frankfurt auf der Tribüne sitzen?
Weitaus entspannter und ist vielleicht so, wie wenn man, was weiß ich, wenn irgendjemand was passiert, dann kann man gute Ratschläge geben und nimmt das jetzt nicht so ernst und wie auch immer was. Aber wenn es einen natürlich selber betrifft, ist es immer anders. Und jetzt auch dieses Schweiz-Spiel habe ich natürlich mit Interesse verfolgt, habe aber innerlich gedacht, naja, eigentlich ist es doch egal, weil das nächste K.O.-Spiel kommt und das müsst ihr sowieso gewinnen. Ich bin da auch kein Freund von solchen Aktionen überzubewerten. Ich habe das auch zuletzt gesagt, wir haben ja auch bei der WM 2018 in Unterzahl gegen die Schweden in der letzten Minute das Tor gemacht, wo man dachte, das ist eigentlich ein Zeichen. Also wo ich bei der WM auch dachte, wow, das ist jetzt so ein Schub, es geht die Mannschaft, kriegt sie Vertrauen, jetzt wird sie fliegen. Nichts war, also sind abgestürzt. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen entspannter und distanzierter, aber natürlich mit großer Freude. Und finde es natürlich schön, etwas, was ich während dem Turnier nie hatte, dass ich natürlich rund um das Spiel viele Leute treffe, viele alte Bekannte und auch ein bisschen quatschen kann.
Jetzt ist das zweite Heimturnier in diesem Jahrtausend. Beim ersten waren Sie in Verantwortung. Das war Ihr erstes großes Turnier. Können Sie quasi jetzt ein bisschen was nachholen von damals, so in Stimmung aufsaugen? Also erleben Sie das 2006 auch nochmal ein bisschen mit?
Wie gesagt, 2006, glaube ich, war nochmal besonders. Eine Weltmeisterschaft ist nochmal was anderes als eine EM, weil natürlich trotzdem auch im Land Afrikaner sind, Asiaten, es sind die Südamerikaner. Es ist nochmal eine etwas andere Stimmung und ich finde, es war eine andere wirtschaftliche Lage in Deutschland, es war eine andere geopolitische Lage in der Welt, wir hatten keinen Krieg. Und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass Franz Beckenbauer vorher 1,5, 2 Jahre durch diese Welt gereist ist und irgendwie diese WM 2006 ständig in den Köpfen waren und die Straßen waren voll. Aber trotzdem erlebe ich das mit. Bis jetzt habe ich noch keinen Grillabend geschafft. Das möchte ich natürlich jetzt mal irgendwie hinbekommen, weil ich bei jedem Vorrundenspiel der Mannschaft war. Weil ich mir gesagt habe, möchte ich angucken, ich möchte auch da sein und die Jungs irgendwie anfeuern. Aber da freue ich mich auch nochmal drauf, wenn ich das in Ruhe schaue. Wie so ein Turnier sich anfühlt, habe ich zuletzt bitter gemerkt, wo ich mit einem Freund dann das WM-Finale 22 geschaut habe, wo man zwar dann sagen muss, okay, die anderen, Argentinien und Frankreich, sind einfach eine bessere Mannschaft gewesen, aber wenn man in der Verantwortung steht und dann Spiele schauen muss, das tut dann weitaus mehr weh. Also jetzt ist es doch eher ein Vergnügen.
Wie erleben Sie denn das Turnier jetzt? Also wenn man sich umguckt, wenn man auch ein bisschen liest, wie so die Reaktionen sind, dann wird eins immer rausgestellt, die Stimmung ist ziemlich grandios in Deutschland. Ist das, würden Sie sagen, vielleicht schon die beste Geschichte, die man nach einer Woche erzählen kann oder nach anderthalb?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde sagen, wunderbare Bilder, die in die Welt gehen, von tollen Stadien, mit guter Stimmung, auch Fans, die sich friedlich, meist friedlich dann auch miteinander auskommen. Tolle Fußballspiele und vor allen Dingen die deutsche Mannschaft hat mit einem emotionalen, leidenschaftlichen Auftritt schon die Herzen der Fans erobert und diese Begeisterung geweckt. Man spürt einfach, die Leute wollen auch, haben ein Bedürfnis danach, irgendwie sich zu freuen und zu feiern. Und das wird sich das jetzt noch steigern. Auch viele, viele Menschen, die vielleicht jetzt das noch so ein bisschen parallel laufen, wie die super Hardcore-Fußballfans sind, die werden dann sicherlich jetzt im Laufe des Turniers dann auch noch mit eingefangen.
Wie wichtig war das Ihrer Meinung nach, dass es gegen Schottland losging und dass wir direkt die ersten Tage diese Bilder von diesen hunderttausenden Schotten hatten? Das hätte ja auch ein anderer Gegner sein können, der vielleicht nicht so den Ton gesetzt hätte für die EM.
Ja, stimmungsmäßig war natürlich super. Ergebnismäßig war super, weil man natürlich einfach gut ins Turnier startet. Man hat jetzt bei den Kroaten gesehen, wie so ein Turnier laufen kann, wenn das erste Spiel in die Hose geht. Dann rennst du direkt hinterher, hast eine ganz andere Drucksituation. Und insofern war das der perfekte Auftakt, auch noch beim schönen Wetter, hat da nicht wie verrückt geschüttet. Also die Vorzeichen stehen wieder gut.
Vor dem Turnier hatten wir ganz viele Themen. Irgendwie hatte jeder riesige Erwartungen. Natürlich das Sportliche, aber auch die Politik hat selbst Erwartungen geäußert. Philipp Lahm hat von der Zeitenwende gesprochen. Irgendwie alle sollen sich wieder versammeln hinter dem Fußball. Haben Sie das Gefühl, das funktioniert, dass das wieder klappt, dass man so ein Thema hat, wo 83 Millionen in Deutschland und darüber hinaus in Europa irgendwie sich jetzt Zeit nehmen und hinter einer Sache versammeln?
Ja, ich glaube auch vor allen Dingen in Deutschland wird das positiv genommen und gibt natürlich wieder so einen emotionalen Ruck. Also Zeitenwende finde ich ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt nicht so anwenden. Ich persönlich schätze auch den Effekt, den Langzeiteffekt jetzt nicht so riesig ein, weil wir müssen halt die harten Hausaufgaben in den anderen Bereichen machen, in unserer Wirtschafts- und Wirtschaftspolitik und auch sonstigen Politik, die wir da angehen.
Kann der Fußball nicht übernehmen?
Kann der Fußball nicht übernehmen. Und die Frage ist halt, ja, wir freuen uns und werden feiern. Dann ist der Urlaub vorbei und dann heißt es natürlich, wollen wir jetzt für das gleiche Geld 5 Tage oder 4 Tage arbeiten. Das sind dann wieder die härteren Themen. Aber ich glaube schon, dass das natürlich diese Freude und das auch Verbindung mit der Mannschaft die Stimmung im Lande hebt und dass man deswegen auch gewisse Themen, die vielleicht schwierig sind, einfach positiver angeht.
2006 hat ja immer ein Attribut bekommen, was ziemlich abgegriffen ist. Ich nutze es jetzt deswegen auch nicht. Gehen wir in eine ähnliche Richtung 2024 oder ist das einfach was wir jetzt, wie Sie sagen, so 4 Wochen Urlaub ist und danach ist es wieder gut?
Im Märchen könnte es ja schon werden. Das wäre ja schon schön, weil irgendwie die letzten 3-4 Jahre waren ja leider nicht so erfolgreich. Auch das letzte Jahr nicht. Und eigentlich ist jetzt irgendwie mit den Märzländerspielen so ein Knopf gedreht worden, wo auch die Mannschaft es geschafft hat, geschlossen aufzutreten und man auch das Gespür hat, da ist ein Glaube, da ist ein Wille, da will man was erreichen. Und ich glaube, wenn ein Titel rauskommt, dann wird das auch ein Sommermärchen 2.
Ich habe vor ein paar Wochen mit Andreas Scheer gesprochen, das ist ja einer der Cheforganisatoren bei der Euro GmbH und er hat gesagt, eigentlich ist alles bestens vorbereitet in Deutschland, es braucht jetzt noch genau 2 Dinge, gutes Wetter und eine gute deutsche Mannschaft. Hat er recht?
Ja, das ist und natürlich keine Vorfälle, was Gewalt angeht oder Anschläge angeht. Ich glaube, das kann, egal wie schön dann so ein Turnier ist, das natürlich nochmal überdecken. Das wünschen wir uns alle nicht. Aber das ist eine gute Voraussetzung, wenn das Gastgeberland erfolgreich spielt. Wenn man natürlich bei schönem Wetter auch schöne Bilder sowohl von den Spielen hat, aber auch das, was in den Städten passiert, wenn die Fans friedlich und freundlich miteinander umgehen und man das Gefühl hat, da ist wirklich auch neben dem Fußball findet ein Volksfest statt.
Sie waren ja viele Jahre lang als Manager der Nationalmannschaft auch ganz eng dabei, in wichtiger Position beim DFB. Wie sehr waren Sie in diese Vorbereitung auch mit eingebunden in den letzten Jahren? Also wie viel haben Sie da auch mitschrauben können an der Vorbereitung?
An der EM24?
Ja.
Da hatte ich genug selber zu tun. Ich meine, wir sind natürlich immer im engen Austausch mit den Ausrichterländern generell und man hat sich mit so einem Turnier 2 Jahre vorher beschäftigt, aber da ist das Team schon bestens aufgestellt gewesen. Da brauchte ich zum Glück bis auf Diskussion, Trainingslager und in welche Gruppe man wünscht, irgendwie zu kommen, will man eher im Norden oder im Süden sein, gab es da zum Glück für mich nichts zu tun.
Dieses Mal hat man sich ja entschieden, den Spielplan so ein bisschen zu clustern. Ne? Sie haben ja gesagt, auch Norden und Süden, jetzt spielt Deutschland in der Vorrunde oder hat gespielt, Frankfurt, München und Stuttgart. Das war 2006 ja noch anders. Nach welchen Kriterien entscheidet man sowas? Also oder wünscht man sich sowas? Einfach, dass man nicht so weite Wege hat oder dass man möglichst viele Leute erreicht? Oder?
Also das ist jetzt natürlich glücklicherweise auch mal, dass man nachgedacht hat und den Umweltaspekt bedacht hat. Aber man tut natürlich auch den Sportlern damit gefallen. Also wir haben 1996 haben wir 3 Spiele in einer Stadt in Manchester gespielt. Es ging, glaube ich, mal darum, dass man das Turnier interessant für das ganze Land interessant machen will und dass natürlich auch die Mannschaften jetzt keine Vorteile haben, die dreimal an einem Ort spielen. Aber das macht natürlich absolut Sinn, das zu clustern und damit die Reisestrapazen, die Kosten, aber auch natürlich die Umweltbeanspruchung einfach zu minimieren.
2006 hat die deutsche Mannschaft nur in München, Berlin und Dortmund gespielt, also nur in den großen Stadien. Dadurch erreicht man natürlich auch nicht nur geografisch, sondern auch von der Quantität einfach die meisten Menschen. Das könnte ja auch ein Argument sein.
Ja, wenn man aber schaut, dass 25 Millionen vorm Fernseher sitzen, machen vielleicht 5.000 oder 10.000 Zuschauer mehr im Stadion weniger aus. Aus verantwortlicher Sicht ist es natürlich immer so, dass du gesagt hast, lass uns gerne in Dortmund spielen, weil da ist die Stimmung super. Und wenn wir wissen, dass wir von 70.000 meinetwegen 40.000 Deutsche haben oder 45.000, dann ist das schon natürlich ein Vorteil. Also die Stimmung im Stadion ist schon ein wichtiger Aspekt, aber die ist ja eigentlich bei allen Stadien hier gegeben.
Sie haben 1996 angesprochen. Ich nutze das mal eben als Brücke, um mal zurückzugucken. 30. Juni ist in dieser Woche der Jahrestag, wird immer mit dem Golden Goal gegen Tschechien verbunden sein, also immer auch mit Ihnen. War das sportlich einfach Ihr größter Tag, der immer der größte bleiben wird, oder gab es da noch was anderes?
Ja, ich sag mal, es ist immer schwer, weil die Bestätigung oder die Zufriedenheit hängt ja nicht immer nur alleine vom Titel oder von einem besonderen Tor ab. Das musst du immer so unterschiedlich sehen. Also ich habe natürlich Torschützenkönig in Italien zu werden vor Ronaldo mit Udinese, mit einer Mannschaft, wo wir einfach riesig Spaß hatten, wo wir tollen Fußball gespielt haben, wo wir alle überrascht haben, war ja auch ein riesiger Erfolg und auch so eher so ein kontinuierlicher Erfolg oder mit AC Mailand Meister zu werden. Und du hast jedes Spiel 90 Minuten gespielt. Also das sind Bestätigungen, die natürlich hängen. Aber natürlich 2 Tore im Finale in Wembley.
Als Joker?
Als Joker zu entscheiden, das ist schon toll. Das ist natürlich, ich glaube, da gibt es dann nur noch mehr, dass man noch Weltmeister wird. Und das habe ich als Spieler leider nur bis ins Finale geschafft. Da hat es nicht gereicht, aber als Manager. Und das sind so 2 Highlights für mich. Also als Spieler in Wembley Europameister, als Manager in Maracana Weltmeister, kann man sich glücklich schätzen. Glück gehabt mit der ganzen Konstellation.
Auch mit den beiden Finalorten. Könnte auch anders laufen.
Ja, genau, ja.
Aber nehmen Sie uns nochmal mit zurück. Also interessiert vielleicht den einen oder anderen auch 1996. Erinnern Sie sich da noch regelmäßig dran? Gibt es irgendwas, was hängen geblieben ist von dem Tag? Oder ist das alles in einem Rausch verschwunden?
Ja, das ist, sagen wir mal so, der Moment des Tors, was ich dann gedacht habe, das ist eh schon, daran kann ich mich eh nicht mehr erinnern, weil ich habe in meiner Karriere vorher und hinterher eigentlich nie mein Trikot ausgezogen. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorging. Aber
wussten Sie eigentlich, dass das Spiel zu Ende ist? Die meisten haben ja einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass es jetzt auch vorbei ist.
Ja, anscheinend. Also ich weiß es nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bewusst daran gedacht habe, oh, das Spiel ist aus, jetzt kannst du feiern. Sondern ich habe ja direkt gefeiert. Ich weiß es nicht. Also das war irgendwie, ich habe da gar nicht dran gedacht. Hatte wahrscheinlich schon vorher, weil wir natürlich auch bei den Mannschaftswechseln immer wieder diskutiert hatten, war mir klar, das nächste Tor entscheidet. Insofern hatte ich das schon irgendwie so im Hinterkopf.
Welche Erinnerung, also manchmal sind es ja so die kleinen Dinge. Gibt es irgendwas, woran Sie sich erinnern an diesem Tag? Irgendwas, was kommt in Ihren Kopf, wenn Sie an den Tag zurückdenken?
Es bleiben mir so 2-3 Dinge hängen. Das eine war, ich glaube, 2 Tage vorher, wir waren schon recht früh in London, war ich mit 2 Bekannten noch essen. Und haben wir auch ein Glas Wein getrunken und irgendwie war ich, ja, ich sag mal, ich war auf der einen Seite zufrieden, dass wir im Finale waren, auf der anderen Seite war ich mit dem Verlauf des Turniers für mich persönlich nicht so zufrieden und habe natürlich auch mit keinem Einsatz mehr gerechnet. weil ich gesagt habe, der Fisch ist gegessen, wir werden jetzt die Tschechen klar schlagen. Ja, und dann ist es. Und dann hat da, glaube ich, einer gesagt, nee, wirst du sehen, wie das halt so unter Leuten ist. Ne? Die wollen dich halt aufbauen und dann, ja, komm, das wird schon. Und da kommst du rein und machst zwei Tore. Dann kann ich mich noch erinnern, auch so ein bisschen dieser Moment, wie ich mit Thomas Helmer im Hyde Park joggen war. Wir hatten also, alle Spieler waren ja, oder viele waren ja verletzt, waren alle müde, man hat kaum noch was gemacht. Und ich musste aber raus aus dem Zimmer, weil immer ein bisschen Luft haben, ein bisschen Abwechslung. Dann bin ich mit ihm gelaufen, hatten wir auch ein ganz gutes Gespräch, hat er auch, sagen wir mal, mir zugesprochen. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, wie wir in der Kabine einfach gefeiert haben und gesungen haben und Spaß gehabt haben und einfach pure Freude da war.
Essen mit Freunden, Joggen im Hyde Park ist was anderes als das, was Sie mir zu den Turnieren gerade erzählt haben. Das war früher noch möglich, einfach nach draußen zu gehen und was zu machen.
Ja, haben wir jetzt ja auch, also wir haben das auch immer wieder geschafft. Es wird schwieriger, glaube ich, für die Spieler und es wird natürlich unangenehmer, weil jeder jetzt seine Handycam dabei hat und egal wo man ist, werden die natürlich gefilmt. Das war damals nicht so. Ich weiß aber noch, wo wir als Mannschaft durch den Hyde Park gerannt sind, dann liefen die Bodyguards hin, um einfach die Paparazzis da wegzuscheuchen. Aber London ist ja ähnlich wie New York oder Paris. Das ist jetzt nicht, dass da die Leute verrückt spielen, weil mal irgendwie ein Prominenter durch den Hyde Park läuft. Also das war schon ein Vorteil.
Ich habe vor kurzem nochmal in das Finale reingeguckt. Das kann man online noch in voller Länge gucken. Das wirkt ein bisschen, wenn man das anguckt, wie aus einer völlig anderen Zeit. Sie lachen schon so ein bisschen. Es ist eben auch 28 Jahre her. Aber ist das so tatsächlich eine andere Zeit gewesen? Also ich mache mal ein Beispiel. Das Spiel ist zu Ende. Sie gehen als Mannschaft geschlossen durch die Zuschauer die Tribüne hoch und oben steht der Pokal bei der Queen. Der wird übergeben und es ist vorbei.
Ja, ist natürlich weitaus weniger Inszenierung, weitaus weniger Dinge. Das Spiel war auch ein anderes. Ich glaube immer, egal wo man schaut, wenn wir die 70er Jahre sehen, dann denken wir auch, mein Gott, wie laufen die langsam. Kaputt waren wir alle, ne? In den 70ern, in den 90ern und auch jetzt. Ich fand das Spiel sehr viel härter. Also wenn wir mal das Spiel bei der EM gegen Kroatien anschauen, das sehe ich schon, dass jetzt die Spiele vielleicht athletischer sind, aber längst nicht so hart. Und das habe ich auch bei den Spielern gesehen. Da hat keiner mehr blutige Schienbeine oder also bei uns, die Beine waren ja irgendwie kaputt, was da getreten wurde. War schon anders und das Ganze drumherum, wenn ich überlege, 2006 sind wir Dritter geworden, sind nach Berlin von 1 Million Zuschauer oder auch Weltmeister wurden 2014. Ja, das war in 2006, haben wir halt irgendwie danach noch im Hotel gefeiert. Das hat um 1 Uhr zugemacht. Ja, und 96 hat um 1 Uhr zugemacht. Und dann mussten wir halt irgendwie überlegen, wo wir aus den Minibars noch Sachen holen, um irgendwo uns dann in der Hotellobby ohne große Atmosphäre nochmal zu unterhalten und zu diskutieren.
Und Empfang wahrscheinlich auf dem Balkon am Frankfurter Römer.
Am Römer, genau. Was auch schön war, aber ist nochmal anders als natürlich Berlin-Brandenburger Tor.
Wenn Sie sagen, das war alles nicht so inszeniert, wie es heute ist, das sieht man auch auf den Bildern. Da steht die Musikkapelle auf dem Rasen für die Nationalhymne vorher. Es gibt nicht dieses ganze Corporate Design, würde man wahrscheinlich sagen, das alles so in einem Logo des Turniers ist. Der Fußball hat sich ja echt schon verändert, auch zum Beispiel was Geld angeht. Ich habe mal geguckt, die EM 96 hat nicht mal 10% des Umsatzes gemacht, den heute die EM macht. Ja. Was sagt das eigentlich über den Fußball?
Großes Geschäft. Das ist ja beim Fußball immer so, dass man eigentlich seitdem ich dabei bin, und das ist jetzt eigentlich seit 1986, wo ich Profi wurde, sagt man immer, das gibt es ja nicht. Jetzt Transfer für 1 Million, dann für 10 Millionen. Und irgendwo sagt man, irgendwann ist doch mal Stopp. Es zählt nicht an, aber es wird natürlich immer mehr vermarktet, kommerzieller und hat zuletzt auch mit Seferin zusammengesessen, wo er dann mal ein bisschen berichtet hat, was die UEFA dort einnimmt und ausschüttet und wie die Partner sind. Es wird natürlich auch globaler. Ja, also wenn man schaut, die UEFA-Partner, das sind viele asiatische Firmen jetzt, die einfach das große Geld anpacken. Hat sich einfach verändert und man sieht das ja auch nicht nur in den großen Turnieren, sondern auch bei den Vereinswettbewerben oder in den Vereinen ist halt noch mehr Geschäft geworden.
Kommt da denn irgendwann das Stoppschild?
Na, ich glaube irgendwie nicht. Ich meine, letztendlich muss alles immer irgendwie wachsen und größer werden, damit sich das irgendwie trägt. Ich glaube, die Schere geht weiter auseinander, worauf man natürlich besonders achten muss. bin jetzt ja auch im American Football mal ein bisschen tätig. Da machen sie es ganz gescheit, dass diese Schere halt nicht auseinandergeht. Die Sorge kann man haben. Aber ich glaube, durch die anderen Kommunikationsmittel ist das Ganze natürlich nochmal, werden immer wieder neue Märkte eröffnet. Ja, und so wie, wie jetzt eben auch große Vereine dann den amerikanischen Markt oder den asiatischen Markt noch angehen werden, eröffnen sich da immer wieder neue Möglichkeiten.
Sie mussten sich ja da auch immer eine ganze Menge anhören. Es gab ja immer auch viel Kritik, dass Sie sozusagen dafür verantwortlich sind, dass sowas kommerzialisiert wird bei der Nationalmannschaft. Haben Sie das vor dem Hintergrund, dass der Markt sich so entwickelt, immer auch ein Stück weit als ungerecht empfunden?
Ja, jetzt wird es ja nicht diskutiert. Ich meine, wir spielen immer noch um 9 Uhr und haben immer noch Hauptsponsoren und wie auch immer. Also das war natürlich dann...
Die Sponsorentafel der UEFA Euro ist auch insgesamt sehr, sehr groß und international.
So richtig konnte ich das ja eigentlich nie ernst nehmen. Aber natürlich macht es einem Sorgen, die Gedanken, die Diskussion, die jetzt auch mit dem Investorenbeitritt jetzt bei der DFL passiert sind, wo ich selber immer mit zu kämpfen habe, dass ich sage, naja, wir sind ja schon im vollen Kommerz. Also wer das glaubt, ja, das fing ja schon damit an, das fing ja mit den 80ern mit dem Privatfernsehen an und das fing dann mit dem ersten Trikotsponsor an. Also da fange ich ja schon an, kommerziell zu denken. Und mein Ansatz war immer, erstens, es muss gut sein und interessant, weil wenn es gut ist, und das ist ja beim Verband nochmal so, das Geld geht ja in Großteilen einfach wieder in die Basis. Ja, es ist ja anders als im Verein, wo 50% in die Spielergehälter gehen. Das passiert ja bei der Nationalmannschaft nicht, sondern eigentlich die Gelder, die wir einnehmen, die nehmen wir für einen gemeinnützigen Verein, Verband ein. Und deswegen habe ich das auch immer für sinnvoll betrachtet, ohne dass man dabei natürlich seine Identität oder die Ehrlichkeit verlieren darf.
Aber woher kann man die Kritik? Kommt die, ich sag mal, von Fußballromantikern, die sich sozusagen so ein Wembley 96 wieder zurückwünschen?
Ja, teils von Fußballromantikern, teils hat man das Gefühl, es soll einfach Polemik entstehen. Ja, und ich habe dann auch immer gesagt, also es ist ja witzig, wenn du gewinnst, kannst du alles machen. Ja, dann kannst du mit dem Helikopter einfliegen und dann können noch 5 Sponsoren drauf sein, ist das kein Problem. Und wenn du verlierst, ist alles schlecht. Da muss man als Verantwortlicher teils mit leben. Aber das ist, glaube ich, dann einfach irgendwie ein bisschen Diskussion. Ich glaube, dass natürlich schon viele Fußballfans Sorge haben, dass genau diese Authentizität, diese Ehrlichkeit verloren geht. Und da muss man immer aufpassen, dass dieser Sport und der Fußball, der Kern, dass der erhalten bleibt. Ja, aber ich habe diese Diskussion auch mit vielen Freunden, die dann sind, wo ich dann sage, ja, wir wollen dann irgendwie... Weiß ich nicht, wir wollen diese Ehrlichkeit sagen, naja, ihr habt aber schon 50% Ausländer in euren, also nicht gegen Ausländer, ihr habt 50% ausländische Spieler in den Mannschaften, die gehen auch in 2 Jahren wieder weg. Ja, also es ist keine Identität mit dem Verein oder was auch immer und ihr seid auch vollgekleistert in der Bande, im Stadion, wie auch immer. Also wenn, dann macht das doch gut. Also es wird, aber die Diskussion wird es noch weiter verfolgen.
Damit haben Sie mir die perfekte Vorlage gegeben, um den Kreis zu schließen. Ist dann die EM 2024 quasi auch so ein bisschen ein Geschenk nach der WM in Katar beispielsweise, um da wieder beides so ein bisschen miteinander zu versöhnen, dass man auch wieder den traditionellen Fußball mit bekannten Mannschaften in großen Stadien kennt?
Ja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass die Menschen daran teilhaben können. Katar ist natürlich nochmal ein besonderer Fall, weil jetzt diskutiert auch keiner mehr mit Katar. Die Werbung kann wieder laufen und man muss auch sagen, die ganze Welt hat Katar gefeiert, aber wir vielleicht nicht. Aber es ist natürlich gut, dass der Fußball, obwohl er auch immer wieder andere Märkte erkennen muss, einfach entdecken will, auch immer wieder zu der Tradition zurückkommt, das sind die Länder England, Deutschland, Brasilien, Argentinien, ja, und dass da einfach auch der Fußball gespielt wird und dass die Menschen dort, die Fans, das eben auch live erleben können.
Was erwarten Sie sich, was wünschen Sie sich noch von den letzten Wochen des Turniers? Jetzt geht es ja eigentlich erstmal so richtig los.
Jetzt geht es erst richtig los, das Turnier. Spannende Spiele, eine überzeugende deutsche Mannschaft, die werden auch mal eine Halbzeit oder ein Spiel auch schlecht haben, aber Hauptsache, sie kommen weiter und gewinnen und ein hochwertiges Finale, in dem Deutschland steht und am Ende das glücklichere Händchen hat.